Hey und hallo, hier ist die zweite Folge aus der neuen kleinen Podcast-Serie Q&A. Das Thema sind diesmal Abbildungsmatrizen. Die kamen in der letzten kleinen Folge schon vor, da war das Thema Bijektivität und ich habe erzählt, was Abbildungsmatrizen mit dem Thema zu tun haben. Jetzt eine eigene kleine Folge nur zu Abbildungsmatrizen. Was sind denn so typische Fragen, die ich zu Abbildungsmatrizen stellen könnte? Manche davon sind klausurgeeignet, manche sind eher für ein Gespräch in der mündlichen Prüfung geeignet. Na, ich könnte Ihnen eine Matrix hinschreiben und Sie fragen, könnte das eine Abbildungsmatrix sein? Und was wäre dann angemessene Antwort? Naja, gucken Sie auf die Matrix. Wenn das eine sinnvoll über einem Körper K definierte Matrix ist, also keine, in der so merkwürdig gemischte Einträge stehen, die aus völlig verschiedenen Bereichen kommen. Wenn die Einträge alle aus irgendeinem Körper K kommen, dann können Sie immer antworten, ja, klar kann das eine Abbildungsmatrix sein. Warum? Nehmen Sie diesen Körper K, zählen Sie, wie viele Zeilen und wie viele Spalten Sie haben und überlegen Sie sich, was dann entsprechend die Dimensionen des Start- und des Zielbereichs sein müssen. Und dann können Sie eine Abbildung hinschreiben, indem Sie nämlich einfach sagen, na, ich nehme für den ersten Bereich eine Basis her, für den zweiten auch und bilde so ab, dass die Linearkombinationen, die beim Bild rauskommt, genau die Koeffizienten haben, die in der Matrix stehen. Zack, fertig ist die Abbildung. Warum funktioniert das? Na, es funktioniert deshalb, weil ein Vektorraumhomomorphismus in dem Moment, wo er auf einer festen Basis erklärt ist und man dort weiß, welche Bilder rauskommen und in welcher Reihenfolge, in dem Moment weiß man, dass der Homomorphismus vollständig beschrieben ist. Das war ein Satz in der Vorlesung, den könnten Sie in einem solchen Moment dann zitieren. Also nochmal, gegeben ist eine Matrix, dann gucken Sie, wie viele Zeilen habe ich, das ist die Dimension meines Startbereichs, wie viele Spalten habe ich, das ist die Dimension des Zielbereichs und dann überlegen Sie sich, wie Sie eine Abbildungsvorschrift hinschreiben können. Mit Abbildungsvorschrift meine ich, es reicht zu erklären, was mit den Basisvektoren passiert. Und die Vorschrift ist dann sozusagen, jetzt berechnen wir die Bilder aller Vektoren aus dem Startbereich, indem wir Linearkombinationen hinschreiben und dann die Bilder der Basisvektoren einsetzen. Das haben wir unter dem Stichwort lineare Fortsetzung besprochen. Der Witz dabei ist, dass die Abbildung in dem Moment komplett bestimmt ist, wo man sie auf einer Basis kennt. Das funktioniert nur bei Vektorraumhomomorphismen. Wir benutzen da ganz stark die Homomorphie-Eigenschaft. Gut, das ist also eine naheliegende Frage zu Matrizen. Ich könnte auch Ihnen eine Matrix hinschreiben und sagen, ich sage Ihnen jetzt, dass das eine Abbildungsmatrix ist, zu einer Abbildung von, keine Ahnung, sagen wir mal R hoch 5 nach R hoch 3. Erklären Sie mir doch mal, was für Informationen in dieser Matrix drinstehen. Und was würden Sie dann machen? Naja, dann würden Sie mir erklären, na, die Größe der Matrix kommt daher, dass wir von R hoch 5 nach R hoch 3 abbilden. Die Anzahl der Zeilen ist deshalb 5, weil R hoch 5 Dimension 5 hat. Die Anzahl der Spalten ist deshalb 3, weil R hoch 3 Dimension 3 hat. Und in der ersten Zeile zum Beispiel, da erkläre ich jetzt mal, was da drin steht. Naja, wir nehmen den ersten Basisvektor von der gegebenen Basis von R hoch 5, mit der wir hier arbeiten. Und wenn wir den abbilden, dann kommt da so und so oft der erste plus so und so oft der zweite plus so und so oft der dritte Basisvektor von R hoch 3 raus, aus der Basis, also mit der Basis, die wir da zum Arbeiten haben. Und die Koeffizienten habe ich aus der ersten Zeile der Matrix abgelesen. Und dann werde ich Sie sowas fragen wie, naja, woher weiß ich denn, in welcher Reihenfolge ich das da ablesen muss? Und dann sagen Sie, ja, wir arbeiten hier mit geordneten Basen und dann ist klar, in welcher Reihenfolge man die hinschreiben muss. Und die Koeffizienten stehen halt so in der Matrix, dass ich die dann in der richtigen Reihenfolge ablesen kann. Okay, dann hätten wir auch schon drüber gesprochen, warum es wichtig ist, dass wir Basen da anordnen. Und da wäre ich dann erstmal zufrieden. Jetzt könnte ich Sie als nächstes sowas fragen wie, was für Informationen über die Abbildung kann ich aus der Matrix ablesen? Naja, und dann könnte man sowas sagen wie, wenn die Matrix quadratisch ist, dann haben Start- und Zielbereich die gleiche Dimension. Wenn nicht, dann halt nicht. Okay, soweit, so gut. Wann ist es sinnvoll, die Frage nach der Invertierbarkeit der Abbildung zu stellen? Na, und dann rattert bei Ihnen im Kopf hoffentlich sowas wie, dass die Abbildung invertierbar ist, heißt, dass jede Abbildungsmatrix dazu invertierbar ist. Insbesondere muss die dann quadratisch sein. Das geht also nur, wenn Start- und Zielbereich die gleiche Dimension haben, zum Beispiel. Das heißt, ein erster Check ist, ob die Abbildungsmatrix überhaupt quadratisch ist. Aber selbst dann, es gibt Homomorphismen von einem Raum in einen anderen Raum der gleichen Dimension, die keine invertierbaren Abbildungen sind. Und es wäre gut, wenn Sie an der Stelle ein Beispiel dafür hätten, denn solche Fragen stelle ich dann gerne. Ansonsten, klar, gucken Sie jetzt auf die Abbildungsmatrix und wenn die quadratisch ist, dann könnten Sie sowas sagen wie, ja, ich schaue mal, ob die invertierbar ist, zum Beispiel, indem ich die Determinante ausrechne. Und wenn die Determinante nicht null ist, dann ist die Abbildung invertierbar, denn die Matrix ist invertierbar. Super. Was noch? Ich kann gucken, ob die Abbildung bijektiv ist, indem ich mir andere Eigenschaften der Matrix angucke. Zum Beispiel könnte ich mal auf den Rang schauen. Dann werde ich sofort neugierig. Wieso gucken Sie sich denn den Rang an? Naja, der Rang der Matrix ist die Dimension des Bildes und dadurch kriege ich dann schon mal was raus. Die Dimension des Bildes sagt mir etwas darüber, ob die Abbildung surjektiv ist oder nicht. Und wenn sie nicht surjektiv ist, dann kann sie ja erst recht nicht bijektiv sein. Sehr guter Punkt. Sie können also über den Rang der Matrix gehen, über das Bild und dann haben Sie schon mal viele Informationen. Wichtig ist, dass Sie an der Stelle zu Ende erklären. Wenn Sie aufhören an der Stelle, naja, und dann kenne ich die Dimension des Bildes, dann ist die Frage, ob man da jetzt Bijektivität ablesen kann, noch nicht abschließend beantwortet. Es müsste dann schon noch sowas kommen wie, na, ich rechne den Rang der Matrix aus, dann habe ich die Dimension des Bildes und dann vergleiche ich die mit der Dimension des Zielraums. Wenn die Dimension des Bildes dieselbe ist wie die des Zielraums, dann müssen das Bild und der Zielraum gleich sein und dann ist die Abbildung surjektiv. Wenn die Dimension des Bildes kleiner ist als die des Zielraums, dann kann die Abbildung nicht surjektiv sein und dann auch schon gar nicht bijektiv. Wenn Sie wollen, können Sie dann noch den Schlenker machen über die Dimensionsformel und noch was zu Injektivität sagen. Kann gut sein, dass ich Sie ansonsten danach frage. Aber das wäre zum Beispiel was. Was noch? Bei Abbildungsmatrizen, da kommt auch schnell die Frage nach Eigenwerten, nach dem charakteristischen Polynom. Das sind Dinge, die wir in Kapitel 9 besprechen, deswegen gebe ich hier nur eine kleine Preview. Es wäre gut, wenn Sie an Abbildungsmatrizen Dinge ablesen könnten, wie irgendein Vektor wird auf sich selbst abgebildet oder wir sehen einen Teilraum, der von der Abbildung in sich selbst hinein abgebildet wird. Oder es wäre auch gut, wenn Sie Abbildungsmatrizen, wenn Sie bei Abbildungsmatrizen, die eine schöne Form haben, zum Beispiel Dreiecksgestalt, wenn Sie da dann zusätzliche Informationen daraus ablesen könnten. Das sind Dinge, die können Sie dann üben, wenn wir in Kapitel 9 sind, Stichwort Eigenwerte. Da lohnt es sich nochmal zu dieser Folge zurückzukommen zum Thema Abbildungsmatrizen und sich nochmal genau zu überlegen, was für Infos zum Thema Eigenwerte sind in der Abbildungsmatrix erkennbar. Und ganz zum Schluss, ich frage gern ausgehend von Matrizen und ich lasse mir immer gern nochmal alles erklären, was bei Abbildungsmatrizen los ist, weil ich wissen möchte, ob Sie das verstehen. Und zwar nicht nur für die Standardbasis, falls es so eine gibt in dem Kontext, sondern allgemein. Üben Sie deshalb bitte, solche Dinge zu erklären, und zwar auch, wenn die Basis, mit der gearbeitet wird, nicht die Standardbasis ist. Genauso kann es Ihnen umgekehrt passieren, dass ich sowas mache wie, hier, wir arbeiten in R4, ich gebe Ihnen meine Abbildung von R4 nach R4, ich schreibe Ihnen ein paar Bilder hin von irgendwelchen Vektoren und die einzige Info, die Sie haben, ist, dass das ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und dann müssen Sie puzzeln. Dann müssen Sie sich überlegen, bilden die schon eine Basis oder noch nicht? Was weiß ich noch? Was kann ich über die Abbildung jetzt sagen? Kann ich jetzt eine Abbildungsmatrix basteln und wenn ja, wie? Diesen Denkprozess zu begleiten, das finde ich auch interessant, auch in der Prüfung. Das heißt, sowas kann sowohl in der Klausur als auch in der Prüfung passieren. Und es kann auch passieren, dass ich mir das dann so nochmal erklären lasse, dass Sie die Abbildungsmatrix aufstellen sollen, aber auch, dass ich in einer Abbildungsmatrix Lücken lasse und Sie dann frage, was müsste man da einsetzen, damit jetzt die Abbildung die und die Eigenschaften hat. Stichwort Matrix-Sudoku. Auch sowas kann passieren und das kann man auch wieder gut in Klausuren machen, aber auch gut in der mündlichen Prüfung, wenn die Matrizen nicht so groß sind. Es lohnt sich also, das zu üben, zumindest für Matrizen bis zur Größe 3x3 oder 4x4, damit Sie dann in der Prüfung nicht so viel Zeit verlieren. So, das war ganz viel, was mir zum Thema Abbildungsmatrizen eingefallen ist im Zusammenhang. Tschüss, bis zur nächsten Folge.